Ich verlese uns den Predigttext, der uns für heute verordnet ist. Es ist die Prophezeiung des Propheten Jesaja 500 Jahre vor Christus aus dem Kapitel 53. So spricht der Herr: Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündigt ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Karfreitag, manches ist zu groß für mich. Den Mount Everest erklimmen oder durch den Ärmelkanal schwimmen. Manches erscheint mir unlösbar und nur visionäre Träumer wagen sich an einen Beginn. Frieden im Nahen Osten etwa oder Gerechtigkeit für alle. Aber irgendwie noch größer und fremder und unerreichbarer ist dieser Mann, dieser Gottesknecht in unserem Predigtwort. Uns mag sich sofort der Gedanke aufdrängen, das ist doch Jesus, der für uns gelitten hat, unsere Strafe auf sich genommen. Da mögen wir natürlich nicht verkehrt liegen. Ich würde zu dieser Erklärung auch nicken. Aber näher ist er mir dadurch nicht. All diese Glaubenssätze habe ich ja im Kopf. Aber im Herzen, im Bauch hier, ist dieser Mann, von dem ich gerade gelesen habe, mir fremd und unheimlich. Es ist mir unheimlich, was dieser Knecht Gottes hier tut und wie er es tut. Und mit diesem Wissen im Kopf, er nahm unsere Strafe auf sich, mit diesem Satz des Glaubens, kann ich mich auch verstecken vor diesem Wort Gottes. Ich erkläre es mir, dass es eben so ist, und dann bin ich damit auch fertig. Die Verlockung, euch in der Predigt jetzt diese Prophezeiung des Jesaja so eben zu erklären, eine Lehrpredigt zu halten, die ist sehr stark. Das wollte ich eigentlich machen. Aber ich habe mich entschieden, ich will es nicht tun, das soll keine Lehrpredigt sein. Ich will dieser Verlockung nicht nachgeben, weil ich selber eben noch nicht mit diesem Mann fertig bin. Man musste dran denken, man zieht einen Kuchen ja auch nicht nach 5 Minuten aus der Röhre oder man füllt auch Traubensaft nicht als Wein ab. Da muss irgendwas noch geschehen, damit das fertig wird. Und so ähnlich ist das mit diesen biblischen Worten, mit der Prophezeiung. Wir mögen im Kopf das alles verstanden haben und wohl auch einiges denken, aber fühlen wir diese Worte auch? Sind wir in unserem Herzen wirklich betroffen und erschüttert? Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht so sehr. Wir leben unser Leben, unser Alltag und heute ist eben Karfreitag. Aber wir müssen uns diesem Wort aussetzen. Wir sind nicht fertig mit diesem Wort, nicht nur ich. Sonst reift nichts. Wir müssen das anschauen und es so sein und stehen lassen. Und das tun wir jetzt. Zuerst tritt uns in diesem Wort etwas entgegen, das können wir kaum für möglich halten. Der Gott, von dem wir manchmal meinen, ihn zu kennen und von dem wir glauben, dass wir ihm glauben, von dem wird hier Folgendes gesagt. Gottes Gegenwart ist und zeigt sich bei dem Hässlichen, Unwertesten, Allerverachtetsten, bei Schmerz und Krankheit. Und das ist der Punkt, da wird mir bange. Denn ich suche und glaube ja die Gegenwart Gottes. Und jetzt stehe ich mit meinem Glauben vor der Frage, ich will ja Gott finden und Gemeinschaft mit ihm haben, aber wo? Wo will ich den Gott finden und mit ihm Gemeinschaft üben? Hier werde ich jedenfalls mit der rabiaten Antwort konfrontiert, wer Gemeinschaft mit Gott sucht, der findet sie im Unwerten, Allerverachtetsten, im Schmerz. Gemeinschaft mit Gott im Schmerz. Für mich war dann klar, das möchte ich auf keinen Fall, das möchte ich nicht. Ich fürchte mich davor. Würde ich mir jetzt diese Worte im Kopf erklären, eben, dass Jesus der Knecht ist, dann wäre das, wie gesagt, ja nicht falsch. Aber ich würde es mir erklären und so meine eigene Furcht tarnen und verstecken. Ich würde sie umgehen. Und meine Furcht zu umgehen und zu tarnen, das ist wohl das Letzte, was Gott von uns will, wenn er uns anspricht, dass wir um ihn herumgehen. Also lasse ich das Wort zu. Ich lasse tun, was es tut. Nämlich, dieses Wort hat jetzt in mir eine sehr tief sitzende Furcht angesprochen. Dieses Wort hat mich berührt und hat eine Furcht geweckt. Es ist die Furcht vor Beschämung, Verachtung, Schmerz und Krankheit. Davor habe ich Furcht. Und das hat dieses Wort jetzt angeschubst und die Tür aufgemacht. Und ich merke, ich habe Angst. Und ich habe bei dieser Berührung aber auch noch etwas anderes gespürt. Etwas seltsam, selten Tröstliches. Ich habe gespürt, dort ist Gott, bei Schmerz und Verachtung. Und tröstlich, so sonderbar tröstlich, weil der Gedanke aufklimmt, dass Gott auch in meinem Schmerz dann ist. Dort, dass Gott in den Tiefen meiner Seele ist, wo das Hässliche sich verbirgt, wo es Kammern gibt, wo ich mich verachte, was ich niemandem zeige, weil ich mich dafür schäme und es für unwert halte. Ich halte es selber für unwert. Und jetzt wird mir gesagt, genau dort ist Gott. Dort will Gott sein. Ich schließe erstmal im Kopf, im Herzen bin ich noch nicht so weit. Ich schließe daraus, das wird doch bedeuten, dass mir hier gesagt wird, Gott hat mich ganz angenommen und zwar vollkommen, bis in die dunkelste Furcht, bis in den geheimsten Schmerz. Und im Kopf ist es so, aber wenn das ins Herz geht, wenn ich das glauben könnte, dann wäre ich getragen. Dann wäre alles getragen. Und die Frage, die sich jetzt mir stellt mit diesem Gedanken, ist mein Glaube so weit gereift, dass ich das wirklich glaube, das heißt, darauf vertraue, dass Gott auch dort ist, dass sich Gott meine Jacke anzieht, dass Gott sich meine Verzweiflung überstreift, alles Hässliche in Wort und Tat, dass Gott meine Armseligkeit anhat und meine Verbitterung und alle meine Flüche und alles, wovon ich mich nur schaudernd abwende. Dass Gott so ist, eben nicht Urteil, sondern vollkommene Annahme. Wer kann das glauben? Gibt es jemand? Und so beginnt ja diese unglaubliche Botschaft von Gott. Von einem Gott, der sich selber im Menschen verliert. Da steht, viele entsetzten sich über ihn, weil seine Gestalt hässlicher war als die der anderen Leute. Und schon nach so einem Satz schütteln die Hörer den Kopf. So ein Gott, nein, nicht so einen Gott. Und der Prediger muss dann gleich die Frage stellen, wer glaubt dem? Wer glaubt denn sowas? Wer glaubt dem, was mir der Heilige Geist so verkündigt hat? Wer würde es für möglich halten, dass sich die Macht des Herrn auf diese Weise offenbart, sagt der Prophet. Und die Frage, die dann in unseren Karfreitag drängt, nach unserem Glauben, glauben wir denn? Glauben wir an einen hässlichen Gott? Nein, ich glaube nicht an einen hässlichen Gott. Glauben wir, dass unser Gott sich für uns hässlich macht? Nein, eher nein. Glauben wir, dass unser Gott sich mit uns hässlich macht? Dieser Glaube wäre sehr teuer. Er würde kosten, nämlich mein Bild von Gott, mein Bild von mir und manches andere. Das heißt, es wird uns hier etwas vorgelegt, das klingt so etwa wie, Glaube an Gott ist teuer. Das wird hier gesagt. Und das andere, es gibt auch eine billige Sichtweise. Es gibt auch den billigen Glauben, der im Kopf liegt, der kostet einem nichts im Leben. Die billige Sichtweise auf Gott. Der billige Glaube, das ist dieses beziehungslose Bejahen einer höheren Macht, die das Gute belohnt, die höhere Macht, und das Böse bestraft. Und dieser billige Glaube, der prostituiert die Welt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Gerecht und Ungerecht. Dieser Glaube ist deshalb billig, weil er die Liebe verachtet. Dieser billige Glaube kann über einen ohnmächtigen Gott, der schwach und krank ist, nur sagen, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und dieses Wort, das rückt mir irgendwie, das bedrängt mich, das rückt mir auf den Pelz. Denn es fragt mich jetzt, schaut mal auf dich, wie teuer oder wie billig ist denn dein Glaube? Suchst du Gott und Gottes Liebe im Schwachen oder im Starken? Suchst du Gottes Liebe in deinen Schwächen oder deinen Stärken? Willst du durch Gott und deinen Glauben stark werden oder schwach? Es ist mir jedenfalls sehr schwer, den zerschlagenen und geschundenen Gott, so wie er sich uns zeigt, anzuschauen. Es ist, als würde ich dann hören, schau hin, damit du heil wirst. Das, was du siehst, das bist du vor Gott. Und da lese ich diese Prophezeiung, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Da kommt mir wieder etwas entgegen. Das ist meine Wahrheit. Davon habe ich mich innerlich und äußerlich oft abgewandt. Und ich wollte nicht wissen, dass ich mich damit von Gott selber abgewandt habe. Wenn ich auf das Kreuz schaue, sehe ich meine Wahrheit, den wahren Zustand meines Glaubens, der hier benannt wird. Wie ich im tiefsten zu Gott stehe, das ist in mir drin. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für manchen unter uns ist das vielleicht leichter. Sagt, das ist nicht mein Problem. Für mich nicht. Ich will nämlich nicht schwach sein, auf keinen Fall. Ich will mich auch nicht tragen lassen. Ich will auch nicht jemand für mich leiden lassen. Ich gebe lieber was, als dass ich was annehme. Und das ist mein Widerstand gegen Gott, die Krankheit meines Herzens. Und auch diese Krankheit trägt er. Da lese ich in der Prophezeiung, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ich werde weiter daran erinnert, an mich und die Kirche. Wir haben so festgefügte Bilder von Gott und glauben auch noch daran. Und hier wird doch gesagt, die Frage gestellt, ob wir uns von unseren Gottesbildern erlösen lassen. Und in unserem Predigtwort redet einer, bei dem die Erlösung begonnen hat. Sie ist noch nicht vollzogen, aber begonnen. Hier redet einer, der wird gerade erlöst von dem Bild eines starken Siegergottes, der die Bösen und die Frevler bestraft. So sagen dieses Bild, ich hatte es vorhin schon genannt, hässliches Leid, Krankheit. Na klar, das gibt's, aber das ist eine Strafe. Das sind die Maßnahmen des gerechten Gottes für die Bösen. Und jetzt erlebt einer, so wird uns hier vorgeführt, einer an dem leidenden Gott die Geburt seines Glaubens. Ihm wird plötzlich klar, was er geglaubt hat und dass es nur ein Bild war. Und da muss er sagen, wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre, dass er von Gott bestraft wird. Man könnte so sagen, die Todesstunde unserer Moral ist die Geburtsstunde unseres Glaubens. Also hier stirbt einem sein Bild von Gott und er begegnet Gott selber. Nicht hier, sondern hier in seiner Seele, in seinem Herzen. Und da in dieser Geburtsstunde empfindet er das Glück wahren Glaubens, Gott zu begegnen. Und da ruft er, jetzt sehe ich klar, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Das ist keine Strafe von Gott, das ist kein Frevler. Er ist um unsere Sünde willen zerschlagen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und so wird die Frage, welche Strafe, welcher Friede? Die Selbstbestrafung und der eigene Unfriede, davon ist hier die Rede. Die Paradiesgeschichte am Anfang der Bibel erzählt davon, wie die Selbstbestrafung alles auslöst. Es geht los mit haben wollen und Angst und sich verstecken. Im Nehmen der Paradiesfrucht, in dem haben wollen, was einem nicht zusteht, im Nicht-Akzeptieren des Anderen, ihm etwas neiden und wegnehmen. Darin bestraft der Mensch sich selbst. Indem er raubt, verliert er. Er verliert die Gemeinschaft mit Gott und seinem Nächsten. Und in diesem Verlieren, zack, mit einem Mal ist die Angst da. Die Menschen verstecken sich voreinander. Wir tragen, sagen wir manchmal so lapidar, wir tragen viele Masken. Aber warum denn? Aus Angst. Und da kommt diese große Frage schon am Anfang der Bibel, dass Gott im Garten ruft: Wo bist du, Adam, heißt der Mensch? Wo bist du, Mensch? Warum versteckst du dich? Nur wenn wir zueinander finden und uns finden lassen von Gott, wird Friede, Friede in uns. Und das lese ich hier. Ich lese jetzt, dass dem der Glaube an Gott geboren wird, mit brennender Reue und doch voller Freude ruft: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, Klammer auf, im Glauben an den mächtigen, starken Siegergott, der gerecht ist. Wir gingen alle in die Irre und wie Schafe und ein jeder sah auf seinen Weg. Wie wahr? Auf seinen Weg, auf seinen Habenwollen, auf seine Angst sah jeder und dass er klarkommt damit. Und nun diese Befreiung. Aber der Herr warf alles dieses, unsere Sünde, unsere Zielverfehlungen, auf ihn. Also ehrlich, das war schon bei der Vorbereitung so, aber jetzt ist das genauso. Ich fühle mich von dieser Auseinandersetzung mit diesem Wort irgendwie seltsam, so wie ein wenig erschöpft, auch ein wenig getröstet und irgendwie aufgewühlt. Also kurz, ich bin verunsichert. Und ich denke, das wird auch vorerst so bleiben. Aber noch eines: sprachlos macht mich trotzdem dieser Gottesknecht. Dieser Mann, der sich ganz mit Gott eins weiß. Und es wird ja gesagt, in diesem Gottesknecht lässt sich Gott, das ist seine Art, lässt sich Gott vor uns sehen. Und es macht mich einigermaßen fassungslos, was dieser Mann dann tut und vor allen Dingen, wie er es tut. Um uns Menschenkinder zu Gott zurückzubringen, zurück zu Gott, damit wir wieder eins sind, da schreckt dieser Mann vor nichts zurück, nichts. So wird hier erzählt, er litt willig, er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird. Er ist für die Missetat meines Volkes geplagt, wiewohl er niemand Unrecht getan hat. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Welcher Plan? Da bleibt jetzt nur der Schluss, der Plan der Liebe. Da bleibt der Schluss, es ist definitiv so, auch wenn wir anders denken oder in anderen Lebensstrukturen leben. Gott will definitiv nicht bestrafen und vernichten, sondern zurückgewinnen. Und das wird hier erzählt, der Rückgewinnungsplan, die Heimsuchung Gottes durch die Heimsuchung des Menschen durch Gott. Und so ringt dieser Gottesknecht im Auftrag Gottes bis zum Äußersten um seine Geschöpfe, die gefangen sind in Angst, Strafe, Vereinzelung und Entfremdung. Und darin trägt er uns, damit wir sein sind. Er trägt unsere Nöte, Ängste, Sorgen, unsere Dunkelheiten. Das heißt, das, was uns so belastet und bedrückt, unsere Dunkelheiten, die sind gar nicht das, was sie sind. Sie sind da, ja. Aber alles das ist ja aufgehoben und getragen, denn wenn er uns trägt, trägt er auch all das andere mit. Er hat dich sozusagen auf der Schulter. Und weil er deine Not trägt, ist er dir eben in deiner Not nahe. Und deshalb suche ihn in deiner Not, dort findest du ihn und wirst ihn erblicken. Und wenn er auch deine Angst trägt, ist er dir genau dort an dem Punkt der Angst, dort begegnest du ihm. Suche ihn in deiner Angst und er wird zu dir sprechen. Und weil er deinen Tod trägt, diese Angst, einmal muss ich gehen und wie wird das sein und hoffentlich dieses Wirrwarr. Weil er deinen Tod trägt, ist er dir auch in deinem Tod nahe, denn bei Gott gibt es keinen Tod, aber für uns. Also suche ihn in deinem Tod und du wirst das Leben erblicken. Wenn dich Jesus trägt, dann ist dein Hinübergang kein Tod, sondern es ist kein Ende, es ist die Vollendung. Das wirst du dann sehen. Und du wirst sehen, wenn du Gott an diesen Stellen deines Lebens suchst, wirst du ihn erblicken. Und dann hörst du die Stimme des Heiligen Geistes, der in all diesen Ängsten, Dunkelheiten, Verstrickungen, Sünden, Halbheiten, Halbherzigkeiten und so weiter, was unser ganzes diffuses Menschsein ist. Mitten in diesem Chaos hörst du die klare Stimme des Heiligen Geistes, der zu dir sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Tiefes noch Hohes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Christi. Kann uns scheiden von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Karfreitag. Amen.